Unser Gott ist gut. Amen. Schön. Neues Jahr, neues Glück. Hören wir oft das? Besonders, wenn wir irgendwo gescheitert haben oder wenn wir zum Beispiel zusammen irgendwelche Gesellschaftsspiele spielen, besonders so zu zweit, eins gegen eins, dann verliert man, man beginnt das Spiel noch einmal und dann sagt man einander, hey, neues Spiel, neues Glück, oder? Was macht uns glücklich in diesem Jahr? Was soll uns in diesem Jahr auch glücklich machen? Wo brauchen wir ein neues Glück? Also ich kann euch jetzt ein paar Stellen nennen, wo ich das gerne hätte. Aber lasst es mal einfach liegen. Vorsätze habe ich auch. Ich habe auch mir was vorgenommen. Und ich bete und hoffe, Gott schenkt uns einfach Gnade. Und wenn man im Leben mehrere Rollen spielt, und das ist fast jeden von uns hat mehrere Rollen. Du bist ein Vater, eine Mutter, du bist das, was du bist in der Arbeit, der Beamter, der Beschäftigte, der Angestellte, der Chef, der was auch immer. Dann bist du Vater oder Mutter, dann bist du der Nachbar. Du hast viele, viele Rollen und in mehrere Rollen konntest du mal was vorhaben. Einfach und du denkst, das macht mich glücklich. Das kann mir Freude bringen. Das kann mein Herz berühren. Wenn ich jetzt denke, was kann uns Spaß machen? Vielleicht mal ein Besuch auf dem Europapark. Hey, ich liebe Achterbahnen ohne Ende und ich liebe es, wenn sie, je schneller, desto schöner, desto besser. Was ich an diese Dinge hasse, ist die Warteschlangen. Also Samstag muss man nicht hingehen, in den Ferien darf man nicht hingehen, irgendwo mittel der Woche Schulschwänzen und hingehen, das macht viel mehr Spaß. Auch, dass man geschwindet. Leute, das macht ihr nicht, Spaß beiseite, okay. Aber also es ist einfach cool, ja. Früher, bevor ich hierher nach Ulm kam, war ich gerade so halbe, dreiviertel Stunde von Rust weg, von Europapark. Und es gab immer am Nikolaustag, ich weiß nicht, ob sie das noch so machen, aber wer mit dem Nikolauskostüm zum Europapark kommt, bekommt einfach den Eintritt frei. Und du kannst dir vorstellen, wenn du 3 Jahre lang dort Jugendpastor warst, wo du den 6.12. verbracht hast. Und du kannst dir vorstellen, welche Kleider du angezogen hast. Timmy mit Nikolaus-Kostüm, ey, das war mega. Okay, gut, die meisten sind fies, die gehen mit dem Kostüm rein, direkt nach den Dings. Vor den Augen der Angestellten ziehen sie das Dings aus und genießen das. Hey, wir haben das einfach angelassen, wir fanden das cool. Einfach mal als Nikoläuse überall im Europapark rumzulaufen, Quatsch zu machen, Achterbahne zu fahren und was auch immer zu tun. Hauptsache, wir haben Spaß und wir sind glücklich. Glück im Leben ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Ich meine, wer will nicht glücklich sein? Wir alle wollen glücklich sein. Also ich kenne keiner, der gerne freiwillig traurig ist oder traurig sein möchte. Es gibt so Ausnahmefälle und Ausnahmsleute. Vielleicht ist es mit einer gewissen Krankheit verbunden und sagt, okay, gewisse Depression. So, daran will ich nicht hin. Aber im normalen Fall, kein Mensch will freiwillig unglücklich sein. Wir wollen alle glücklich sein und Glück haben im Leben, Erfolg haben im Leben. Warum nicht? Ich meine, das ist gute Wünsche. Besser als wenn du dir anderes wünschst. Und während ich so recherchiert und geschaut habe, stoße ich auf einen ganz, ganz interessanten Zitat. Das Vergnügen kann auf der Illusion beruhen. Doch das Glück beruht allein auf der Wahrheit. Vergnügen kann auf Illusion beruhen. Und ich denke, das stimmt irgendwo. Ich war mit meinem Ex-Pastor in Offenburg immer einig, dass wir keinen Spaß haben wollen in der Gemeinde, sondern wir wollen Freude haben in der Gemeinde. Warum Spaß kommt und geht, Freude bleibt, kommt von oben und bleibt. Das war so unsere Denkart und Weise damals. Illusion, kurzzeitige Vergnügung, das macht uns kurz und befristete, kurze Zeit Freude irgendwo und Glück. Achterbahn fahren, Freunde besuchen. Mal irgendwo ein Tisschen Kaffee mit schönen Stückchen Kuchen essen. Wahrscheinlich kennt ihr das in der Stadtmitte am Ulmer Münster. Es gibt diese einer von zwei, die älteste Kaffeehäuser in Ulm, wo so man die geht ein Stückwerk oben und das ist ein bisschen altmodischer Dings. Aber das ist scheinbar der älteste Kaffee in Ulm. Also wenn du dort eine Tasse Kaffee plus ein Stückchen Kuchen gegessen hast, unter 8 Euro kommst du nicht raus. Es ist aber lecker. Ich dachte mal, okay, was will ein Kaffee und Kuchen kosten? Ihr wisst Bescheid. Aber das macht für eine kurze Zeit glücklich. Vergnügungen bedienen uns für eine kurze Zeit. Aber die Wahrheit, die bringt uns nicht Vergnügung, sondern richtige Glück und Glücklichkeit. Und wenn wir als Christen die Wahrheit kennen, sagt die Bibel, wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht uns frei. Und Jesus ist die Wahrheit, an der wir richtig hängen. Jesus ist diese Wahrheit, für den wir leben. Dann dachte ich mir, okay, die Welt sagt das, wie wird Glück oder glücklich sein in der Bibel definiert? Mit welchen Worten wird das beschrieben? Ich sage von vornherein, ich kann nicht alles in diese eine Predigt zusammenfassen, aber die präsentesten Begriffe, 2, 3 Stück, es gibt viel mehr, aber ich will euch die 2, 3 bekanntesten von denen ganz kurz zeigen. In der Bibel kommen folgende Worte für Glück und Glücklichsein. Erstmal heil sein. Ganz vollkommen, nicht zerbrochen oder kaputt. Jesus oder die Gnade Gottes macht uns heil. Er macht uns heil. Wir nennen ihn Heiland oder Heiler. Der eine Weg zum wahrhaftigen Glück ist, ganz und vollkommen gemacht zu werden durch die Gnade Gottes, durch die Liebe Gottes, durch das Wort Gottes, die uns heil macht und heilig macht. Jesus sagte seinen Jüngern, ihr seid heilig wegen des Wortes willen, die ich zu euch gesprochen habe. Gottes Wort macht uns heil und heilig. Wenn wir Glück und glücklich sein wollen in unserem Leben, der beste Weg neben alle Vergnügungen und Spaßfaktoren, die wir haben könnten im Leben, ist Gottes Heil in unser Leben extrem von Wichtigkeit. Es ist total wichtig, dass wir durch Jesus Christus, durch seinen Geist berührt und geheilt worden sind, berührt und erfüllt worden sind, weil wenn er unser Heil ist, diese Erfüllung zu dem, was wir brauchen, die Bibel sagt, in ihm ist die ganze Fülle. Alles, was wir brauchen für unser Leben, nicht was wir alles gerne hätten, aber alles, was wir für unser Leben brauchen, ist in ihm gegeben. Ist in ihm erfüllt, ist durch ihn perfekt gemacht. Und deswegen, Freunde, wenn wir nach Glück und Glücklichsein suchen, nehmen wir erstmal im Sinn dieses Heilsein. Gott, du machst mein Herz heil, du machst mein Gedanken heil, du berührst mich total, dass ich so verändert bin und so bin, so wie du es willst. Weil wenn wir zu Gott kommen, macht er uns heil. Er heilt die zerbrochenen Herzen und verbindet sie, sagt sein Wort. Ein zweiter Begriff ist selig. Das ist so ein altmodisches Wort. Meine Seele geht es gut. Mein Leben hat einen Sinn. Das bedeutet sozusagen selig, begeistert sein. In unserer Seele steckt sehr viel, Freunde. In unserer Seele wird auch die Gedanken, die Gefühle in unserem Herzen. Die Seele, die ist die, die sich freut, die wird betrübt, die wird beleidigt, sie wird wieder heil. Aber Gott möchte, dass wir glücklich sind und dass wir selig sind, dass unsere Seele weiß, ich habe einen Retter, ich habe einen Erlöser. Was ein Mensch mir tut, ist egal, solange der Herr mein Herr ist. Kann ich wissen und kann ich vertrauen, dass meine Seele irgendwo glücklich sein kann? Mein Leben hat einen Sinn, das macht mich glücklich. So, ich habe mit Uli jetzt die Predigt überhaupt nicht besprochen, aber er hat einen guten Anfang gemacht mit den Einleitsgedanken. Ziele, was will ich erreichen? Was ist der Sinn meines Lebens? Wofür lebe ich? Was möchte ich gerne mit meinem Leben erreichen? Und die beste Frage, wo wir Gott stellen können, Gott, was möchtest du durch mein Leben erreichen? Wir glauben, wir sind Kanäle Gottes. Wir glauben, wir sind Sprachrohr Gottes. Wir glauben, Gott redet durch uns Menschen, handelt durch uns Menschen. Und wenn Gott unser Leben Sinn und Ziel gibt, Freunde, hey, es gibt nichts, das uns glücklicher machen kann, als zu wissen, Gott, du hast mich berufen. Das ist der Sinn für mein Leben. Ich bin selig, weil ich weiß, meine Seele geht's gut bei Gott. Und mitten in Schmerzen laufe ich im Tal des toten Schattens. Er ist bei mir. Er tröstet mich, er stärkt mich. Ich habe einen Gott, der absolut zu meiner Seite steht. Und das ist das, was meine Seele gut tut und mein Geist auch erfüllt und mich einfach sozusagen auf Trepp hält und bei Laune hält. Und ein drittes Begriff, der kommt, ist dieses Shalom im Hebräischen, was Wohlergehen, Heil und Frieden heißt. Und das ist das, wie wir uns in Israel bis heute noch begrüßen, mit Shalom. Und im besten Fall, wenn du nach dem Weg fragst, sogar, pass auf, bringe euch ein bisschen Hebräisch bei, wenn du in Israel unterwegs bist und du willst nach dem Weg fragen und du begegnest einen Juden, du sagst ihm, entschuldigen Sie, Herr, ich habe keine Ahnung, wie Sie heißen, du sagst ihm einfach, pass auf, wenn das ein Mann ist, Shalom, Achi, Ach bedeutet Bruder und Achi, mein Bruder. Wie schön ist das? Zu sagen, hey, Friede dir, mein Bruder. Das sagst du zu wildfremden Menschen. Wenn der Polizist fies drauf ist, sagst du Shalom Adoni, also mein Herr. Und wenn du merkst, der Polizist ist gut drauf, so wie unser lieber Arnulf, sagst du Shalom Achi, auch zu den Polizisten. Ist das nicht schön? Natürlich, weil Gott möchte, dass wir wohl miteinander gehen, dass wir Frieden miteinander haben. Wir haben letzte Woche gesagt und zu Weihnachten, er ist der beste Friedensstifter und er sagt, dass die Friedensstifter seine Söhne und Töchter heißen. Da gibt es eine Identifikation mit Friedensstifter. Und deswegen hat Gott dieses Shalom mit uns gemacht. Er hat Shalom gestiftet, er hat Frieden gegeben. Und wenn wir Frieden mit Gott haben und Frieden mit uns selbst haben, sind wir auch glücklich im Leben. Das sind Grundsteine für glücklich sein im Leben. Was ist ein Mensch, der keinen Frieden mit Gott und mit sich selbst hat? Hey, das ist ein Krieg pur. Und ich sag dir, wenn du innerlich durchwühlt bist und keinen Frieden mit dir selbst und mit Gott und mit deinen Nächsten hast, glaub mir, du könntest die beste Villa und schönste Auto haben. Du bist der armseligste Mensch der Erde, wenn du keinen Frieden mit dir selbst und mit Gott hast. Das ist ein Krieg, das ist ein Gefühl, das ist Depression, das ist Stress, das willst du gar nicht haben. Deswegen möchte Gott, dass wir glücklich im Leben haben. Er hat an unser Heilsein, an unser Seligsein gedacht und an unseren Frieden auch gedacht. Und ich dachte, wie fasse ich das Ganze zusammen? Glück ist somit für uns Menschen eine Offenbarung über den Mehrwert des Lebens. Mehrwert kennen wir nur von der Kassenzettel. Wegen der Baustelle muss ich das öfters jetzt lesen, so und so viel, Mehrwertsteuer so und so viel, dann die dicke Rechnung und so viel. Mehrwert. Wenn wir entdecken, und das ist echt eine Offenbarung, wie sehr wir von Gott geliebt sind, gewollt sind, wie viele Gedanken sich Gott um unser Wohlergehen gemacht hat. Freunde, das ist eine Offenbarung für uns, wie wertvoll unser Leben ist. Und ein Mensch kann nur glücklich sein, wenn er weiß, egal wie die Umstände um mich herum, mein Leben ist so wertvoll, weil Gott mich so sehr liebt. Mein Leben ist so wertvoll, weil ich geliebt bin, weil ich angekommen bin, weil ich angenommen bin. Mein Leben ist so wertvoll, weil Gott mich so wertvoll gemacht hat. Und ich möchte an dieser Stelle euch drei Geheimnisse verraten. Ich habe sie für heute drei Glückshormone in der Bibel genannt. Und ich hoffe, das wird uns für diesen Anfang von diesem Jahr irgendwo helfen, voranzukommen. Der erste Hormon ist dieses Beziehungshormon zwischen mir und Gott. Wie nehme ich Gott wahr? Wie nehme ich mich selbst wahr? Wie definiere ich Gott und wie definiere ich mich selbst gegenüber diesem Gott? Die Bibel sagt uns, dass der Ton nicht sein Töpfer sagt, was er aus dem machen soll. Wenn der Töpfer sagt, du bist ein Krug, dann bist du ein Krug. Und wenn der Töpfer entscheidet, aus diesem Tonhaufen soll ein Teller oder eine andere Schale werden, dann wird aus diesem Tonhaufen eine Schale oder ein Teller oder was auch immer er ausgedacht hat. Und er dreht und formt und biegt und macht und nimmt Elemente, damit ja dieser Tonhaufen eine Form bekommt. Und Gott hat dich genauso geformt, wie die Bibel es sagt, schon bevor wir entstanden sind, hat er uns schon im Gedanken gehabt, im Mutterleib hat er uns geformt und hat uns sogar gut gemacht. Und das Neue Testament sagt, er hat uns sogar für guten Werken bestimmt, vor Grundlegung der Welt, in denen wir in diesen guten Werken wandeln sollen, nicht mal an das Gute tun, müssen wir denken, er hat schon vollbracht für uns. Ist das nicht schön? Wie definiere ich meine Beziehung zu Gott? Wie definiere ich mich zu Gott? Manche Menschen definieren sich über ihre Leistung. Ich bin ein guter Beter. Anderen vielleicht über andere Begabungen. Ich bin ein guter Singer, eine gute Singerin. Ich bin ein guter Preacher. Ich bin ein guter Zuhörer, ein guter Seelsorger. Ich bin ein guter, was weiß ich was, Dienstleister. Irgendwo, Männer, ich sage euch was und Ladies, auf die Baustelle. Ich habe in den ersten 2-3 Tagen gemerkt, auf die Baustelle, sorry, wenn ich das so sage und ich meine es nicht böse, man muss den Respekt verdienen. Okay? Aber am ersten Tag, wenn alle wissen, du hast 2 Hände, linke gucken alle so, und nachdem du ein paar Sachen schon gemacht hast, sage ich, hey, mein Freund, Alter, du bist richtig, richtig, ja, 2 linke Hände hast du nicht, du bist richtig gut. Ich dachte, wow, schön, ich freue mich. Schön, dass also wenn Aschwabe dir das sagt, auf eine Baustelle, ey, Alter, bist du ein King, glaub mir das. Wenn der Schwabe dir sagt, du bist gut auf eine Baustelle, dann bist du irgendwo, hast du irgendwo was Schönes gemacht. Aber definiere ich mich jetzt aus dieser netten Geste und dieser netten Bestätigung von einem Freund? Ist das das, was mein Leben ausmacht? Fühle ich mich deswegen von Gott geliebt? Vielleicht auch. Aber wenn das nur das ist, dann ist das genau armselig. Mein Freund, sei nicht von dem abhängig, was Menschen oder wie Menschen dich definieren, sondern sei von dem abhängig, wie Gott dich definiert. Was sagt Gott über dein Leben? Wie hat er dich ausgedacht? Das macht dein Leben aus und nicht Menschen und nicht die Schwaben und nicht die, keine Ahnung wer, die Badner und die... Eure beste Freunde, die Badner. Die Schwaben und die Badner. Ich habe gehört, die lieben sich total. Also keine Feindschaft, kein Hass, überhaupt nicht. Egal, lass mal beiseite, Kultur. Du bist nicht das, was du anderen sagen, dass du bist. Johannes zum Beispiel hat er gesagt, hey, und der Jünger, dem Jesus lieb hatte, er definierte seine Beziehung zu Jesus über diese Liebe. Nannte sich selbst nicht, den Jünger, den Jesus lieb. Wie definierst du dich selbst? Und wie definierst du Gottes Beziehung zu dir? Freunde, wenn das nicht stimmt, wenn das so ein Polizist und ein Gejagter Definition ist, dann ist das Christsein für uns langweilig und ängstlich und gesetzlich und religiös und unschön. Wenn ich von Gott denke, das ist so der Erhabene, er ist auch erhaben, keine Frage daran, aber der ist das so wie dieser Polizist, der sich hinter die Ecke gestellt hat und hat einen Baseballschläger in der Hand und wartet, ja, dass ich nur die Fehler gemacht habe, damit er ja, mir eine verpasst auf dem Kopf und dann lege ich bewusstlos 3 Wochen, bis er mich heilt und dann weiß ich wieder, er ist gnädig zu mir. Nein, sorry, das ist nicht unser Gott, Freunde. Wenn ich definiere meine Beziehung zu Gott als der geliebte Kind Gottes, als ein Zugehöriger seines Hauses, als ein Heiliger durch ihn, nicht durch meine Leistung, dann habe ich eine Chance auf eine viel, viel schönere Christsein mit ihm und eine viel attraktivere Christsein zu haben als sonst rum. Deswegen, ich kann noch über diesen Bereich sehr, sehr lang denken, aber ich habe nur für dieses einen Punkt ein Bibelvers mitgebracht, Psalm 139, 14. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wow! So, wenn der Gott das über uns sagt, wer sind wir, um uns zu minderwertigen? Wir haben nicht das Recht dazu. Wir sind dieses Ton, er ist der Töpfer, er hat uns geformt und gemacht. So, wir sind sein Ebenbild und genauso wertvoll, weil er uns wertvoll gemacht hat. Wunderbar sind deine Werke, meine Seele erkennt es sehr wohl. Wow. Als ob der Psalmist so in eine, ich weiß nicht, ob sie damals schon Spiegeln hatten, aber vielleicht guckt er so in ein Teich Wasser, er sieht sich selbst und denkt, boah Gott, du bist kreativ, das hast du so schön gemacht. So erstaunlich, so wunderbar, sagt er, hast du uns gemacht. Und er liegt noch oben drauf und sagt, wow, Spiegelein, Spiegelein an der Wand, wer ist der hübscheste König im ganzen Land, ja? Und ich sage, Herr, schön sind deine Werke und das erkennt meine Seele. Wiederum, er findet sich so geil und er sagt, Herr, aber meine Seele erkennt, das ist nicht das von meinem Vater und Mutter, die DNA ist, das ist dein Werk in mir, das erkennt meine Seele. Irgendwas offenbart in mir, Herr, du hast mir so schön gemacht. Und jetzt darfst du gerne selber erraten, wer flüstert in deine Ohren, dass du hässlich, dick genug, dünn genug, mager genug, mit großer Nase und großem Bauch und dicke Augen und lange Ohren und kurze Haare, keine Ahnung was, lange Hals und... Wer hat dir gesagt, du brauchst eine Schönheits-OP, wenn der kreativste Gott dich gemacht hat? Das ist ein Lügner. Du bist ein schöner, wunderbarer, erstaunlicher, ausgezeichneter Mensch, allein deswegen, weil Gott dich hergestellt hat. Das macht uns glücklich, Freunde. Solche Erkenntnisse machen uns glücklich. Das ist dieses erste Hormon der Glück, der Beziehungshormon, habe ich den genannt. Ihr wisst ja, neues Jahr, neues Glück. Das zweite Glückshormon ist das Geldhormon. Money, money. Das ist wahrscheinlich ein türkischer Bräutigam. Ich habe vor 1,5-2 Jahren auf dem Bella Vista in Ulm am Münsterplatz, ich habe eine Trauung erlebt von einem Türken und eine polnische Mannes, however, das war auf jeden Fall, der Bräutigam war Türke und ich war nachher zu den Feierlichkeiten mit eingeladen auf diesem Dachcafé, Dachrestaurant und nachdem wir gegessen haben, standen 3-4 Brüder von dem Bräutigam und haben ihm so mit das ist nicht der Ritz, das ist nur ein anderer, aber sie haben ihm auf ähnliche Weise mit 500-Euro-Scheine beschmückt, so wie diesen Typen hier auf dem Bild. Als ich diese viele 500-Euro-Scheine gesehen habe, dachte ich, Alter, ich stehe frei zur Adoption. Ich mache so einen Eheerneuerungsvertrag in der Türkei und sage, hey Bruder, ich liebe euch. Und dann so mit 10, 15, 500-Euro-Stücke, da kommst du mit dem Monatsgehalt nach Hause. Wunderschön. Ja, so viel nicht, aber however. Geld macht uns glücklich, denken viele. Ich habe gedacht, wie machen das Leute, die richtig wohlhabend sind? Und ich habe ein bisschen geguckt im Internet, was sagen sie? Und dann stoße ich blöderweise auf 2 interessante Aussagen. Die erste lautet, wer auf Geld allein sitzt, hat sich glücksmäßig verspekuliert. Und ich dachte, wow. Es gab eine Studie in Irland, wo nur 4% der Befragten gesagt hat, ja, Geld ist mir wichtig. Und die Umfrage wurde gemacht von einem Experten und unter reichen Menschen. 4% von den Befragten haben gesagt, mir ist Geld extrem wichtig. Alle anderen, die genauso reich sind in den Millionen und so weiter, haben gesagt, Geld hin und her, wir haben das ja, wir haben sehr viel Luxus, ist alles okay. Aber die Beziehung zwischen uns ist uns viel wichtiger als alle Geld der Erde. Und diese richtig reichen Menschen sagen, Beziehung unter uns ist viel, viel, viel wichtiger als das Ganze. Und so stieß es durch diese Studie auf die folgende Zitat. Wer das Geld liebt, bekommt Geld nicht genug. Wer den Luxus liebt, hat nie genug Einnahmen. Und dann dachte ich, Mama Mia, an wie viel kann man denken? Freunde, es gibt so Geldebenen, von denen wir normalen Sterblichen keine Vorstellung haben. Wenn man Millionen jongliert, Millionen macht und wir gucken, du musst einfach mal rumfahren. Ich denke, wenn ich das richtig weiß, also an diese Angabe gibt es kein Gewehr, okay? Ich habe gehört, dass in Ulm, Neu-Ulm, um die 30, 36 Millionäre wohnen. Stimmt das? Weiß jemand das? Ich denke so in dem Dreh. In ganz Deutschland gibt es 200, 300 Millionäre. 36 wohnen hier in unserer Umgebung. Stimmt nicht? Ach so, das ist einer, alles klar. Schön. Fang an, bitte Zehntin zu geben. Und wir gucken auf Menschen, die extrem viel Geld haben. Glaub mir, ich bin in Gegenden hier in Ulm gefahren. Ich habe Häuser und Autos gesehen. Ich dachte, alter Schwede, was läuft denn hier rum? Ich fahre in Gerlenhofen, wo ich wohne, oder gehe mal spazieren mit meiner Frau und wir entdecken so neue Gassen. Und dann, hey, hier waren wir noch nie, komm, wir laufen mal. Und wir entdecken Villas, wir entdecken Häuser. Du denkst, Mama Mia. Und das ist sehr gefährlich. Freunde, wir müssen dankbar sein für das, was wir haben und nicht über das meckern, was wir nicht haben. Dankbar sein für das, was Gott uns gegeben hat und nicht ständig über das meckern, was wir nicht besitzen. Denn Besitztum ist schön, aber es macht nicht unbedingt glücklich. Hey, glaub mir, lieber mit einem guten Freund auf dem Tippischboden sitzen und irgendein Sandwich essen, viel besser, als mit einem Stinkreichen zu sitzen, wo alles perfekt laufen soll, wo du ja auf alle Bewegungen achten solltest, so richtig knifflig. Hey, das beengt mich total. Ich mag sowas gar nicht. Ich weiß, als ich neu nach Ulm kam, habe ich von der Gemeinde von dort in einer der teuersten Restaurants hier einen Gutschein bekommen. Wie hieß der Italiener? Franco de Franco. Irgendwas ein Luxusrestaurant beim Ibis Hotel da in die Ecke. Ich sag dir, ich habe zwar mit meiner Frau dort den Gutschein genossen und das Abendessen richtig gut gehabt, aber irgendwo habe ich mich auch so unwohl gefühlt. War alles so richtig auf den Takt und dann gab es so ein Messer, so ein Fischmesser, du wusstest, wie hältst du den so, hältst du den so? Wie ist richtig, welche Drehung ist korrekt? Das ist das einzige Mal, dass ich dort war, so lecker das Ding war, so herrlich die Bedienung war. Sehr schön, es ist nicht meine Ebene, nicht mein Dings. Vielen Dank dafür, liebe Gemeinde in Offenburg, aber das ist nicht mein Dings. Ich habe es genossen, keine Frage, ich fand es cool, einmal Erlebnis, alles okay. Ich bin einer, der gerne unter Menschen ist, mit den normalen Sterblichen umhängt und rumtut, viel, viel mehr als diese ganze Ebene, von der ich keine Ahnung habe. Was ich dir sagen möchte, Geld ist nicht alles. Und ich möchte dir ermutigen, dich nicht selbst mit anderen zu vergleichen. Wieso? Ich möchte dir ein Geheimnis verraten aus Gottes Wort. Das allergefährlichste Erreger, den man erwischen können oder uns erwischen kann, ist Neid. Wenn wir anfangen, neidisch zu sein auf das, was anderen haben, wenn wir anfangen, neidisch zu sein, was anderen tun und wir nicht, wenn wir anfangen, neidisch zu sein, also ich denke, wenn man guckt, was uns einer der Baumeister an Werkzeug hergestellt hat, da sind Tausenden von Euro hocken in einem Raum, denke, wow, ja, nee. Also wenn ich jetzt neidisch wäre und das gerne hätte, ich kann es gerne haben, aber mit so viel Werkzeug kann ich ehrlich gesagt, ich stimme nichts anfangen. Gib mir einen Akkuschrauber, eine Stichsäge, ich bin zufrieden, Flex kommt nicht zu mir, das stoßt Feuer, das ist nicht mein Dings. Ich liebe Feuer, aber wenn sie von Gott kommt, nicht die von dem Flex, also ihr versteht schon. So, Neid ist ganz, ganz gefährlich. Neid treibt unsere Seele in den Tod. Und das ist nicht meine Gedanken. Lass uns mal die Bibel lesen. Sprüche 14,30. Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Jetzt pass auf. Aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Mamma mia. Ein gelassenes Leben, entspann dich. Das ist Leben für dein Leib. Das ist Gesundheit. Wenn wir dankbar sind für das, was wir haben und nicht meckern über das, was wir nicht haben oder gerne hätten. Freunde, das ist Leben für unser Leib. Da sind unsere Hormone gesund, unsere Zellen entspannt. Die sind sie glücklich, wunderschön, funktionieren einwandfrei. Wir sind so dankbar und entspannt. Total. Wenn wir anfangen, neidisch zu werden, sagt die Bibel, dieses Eifersucht ist ein Fraß in den Gebeinen. Das ist so wie ein Wurm, der in deinen Knochen hineinfrisst, bis du zusammenbrichst. Und das sind nicht Gottes Gedanken für dich, das ist Gottes Warnung an uns, dass wir nicht in diese Falle hineintappen sollen. Ganz im Gegenteil, dass wir sagen, Herr, wir sind dankbar für das, was du uns gegeben hast. Wir sind dankbar für deine Gnade in uns. Wir sind dankbar, wir haben Dach über den Kopf. Wir sind dankbar, wir haben alle genug zum Essen, ohne Ausnahme. Wir sind dankbar, wir haben genug zum Anziehen. Wir sind dankbar, wir haben Autos zum Fahren. Wir sind dankbar, 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 ohne Anfang und ohne Ende. Dankbar, Herr, weil deine Gnade in uns so sichtbar und so offenbart worden ist. Wir lieben dich, Herr, für das, was wir haben. Und ich bin mein Bruder und meine Schwester und mein Nachbar überhaupt nicht neidisch für das, was sie haben. Fertig, aus. Ich brauche nicht neidisch zu sein. Warum? Weil diese Eifersucht ist ein Wurm, der in unsere Knochen so weit hineinfrisst, bis wir kollabieren vor Neid und vor Hass und vor Bitterkeit. Wenn du glücklich sein willst, halte dich fern von Neid und von Eifersucht. Halte dich fern. Sag, Herr, wieso fühle ich diese Neid? Wieso fühle ich diese Eifersucht? Wieso fühle ich das? Prüf mal dich selbst und sag, Herr, was auch immer, du bist die Fülle für mein Leben, erfülle du mein Herz. Erfülle du mein Leben. Ohne Namen zu nennen, ich kenne momentan zwei Pastoren, wo ich mal vielleicht in meinen Anfängen gedacht habe, wow, ich wäre gerade gerne wie so einer von diesen. Einer ist weltweit bekannt, hat die größte weltweite Bewegung gegründet und Konferenzen mit 20 und 25.000 Menschen. USA-Mensch kommt auch immer wieder mal nach Deutschland. Er wurde von seinem Vorstand abgestoßen mit Vorwürfen, die Hammer sind. Neulich, also im 2018 ist das Ganze. Aktuelle Zustand von einer anderen Gemeinde, riesengroße Gemeinde, mächtiger Pastor, apostolischen Dienst ohne Anfang und ohne Ende. Alles ist am Auseinandergehen, in eine üble Art und Weise. Gerade in unserer Zeit, ohne Namen zu nennen. Vielleicht habt ihr schon was gehört. Ich lasse das liegen. Und ich sage, danke Herr, wenn ich das höre, für das, was ich bin und wie ich bin. Wie du mich gemacht hast, für die Hürde, die du mir anvertraut hast. Ich bin dankbar. Ich stehe gerade nicht dort, wo sie heute stehen. Vielleicht ich stand vor ein paar Jahren vielleicht in ähnlichen Situationen. Aber ich bin so dankbar für diese Gemeinde. Ich bin so dankbar für Gottes heilende Kraft. Ich bin so dankbar für Erfrischung und Erinnerung. Ich bin jeden Mal und jeden Tag dankbar für den Einzelnen von euch, der mich herausgefordert hat, der mit mir mal einen Clunch gehabt hat und dazu beigetragen hat, dass mein Glauben dadurch wächst. Vielen Dank, Connect Church. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der mich ermutigt, der mich ärgert, der an mich glaubt, der an mich weniger glaubt. Ihr alle trägt dazu bei, dass mein Glauben wächst. Ihr alle trägt dazu bei, dass mein Wissen wächst, dass ich im Gotteswort wachse. Ihr trägt alle dazu bei, dass ich Gott näher kennenlerne. Ihr trägt alle dazu bei, dass ich Gott richtig erforschen möchte, was er kennenlernen möchte und mit ihm argumentiere und diskutiere und ihm danke für all die Gnade. Ihr seid wunderschöne Männer und Frauen Gottes in dieser Gemeinde. Gott hat uns hier hergestellt, weil Gott einen Plan mit jedem Einzelnen von euch hat. Vielen Dank für all das, wie ihr seid, was ihr tut, was ihr getan habt. Egal, ist manchmal bitter, manchmal sehr süß, ist alles. Ich bin dankbar für euch allen. Und bin dankbar, dass ich Pastor in dieser Gemeinde sein darf. Und ich bin dankbar für Gottes Gnade, die uns gegeben hat. Und ich möchte nicht anderen sein, ich möchte ich sein. Und ihr sollt ihr sein. Und zusammen sind wir stark, zusammen bauen wir Gottes Reich und zusammen erreichen wir Ziele, die Gott für diese Gemeinde von Anfang an auch zugesprochen hat und gesagt hat. Amen. Sehe ich ein bisschen Begeisterung für diese Einheit. Halleluja. Gott ist gut. Geben macht glücklicher als nehmen und das wissen wir auch. Das ist auch ein Bibelspruch zu einer Volksaussage geworden ist, steht in Apostelgeschichte 20:35. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich so der Schwachen annehmen soll. Angedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Freunde, wir sind dankbar für was Gott uns gegeben hat und das teilen wir gerne miteinander. Ein Glücksforscher namens Christopher Peterson, der hat Folgendes gesagt: Glück kann man kaufen, wenn man sein Geld für andere ausgibt. Das ist ein Glücksforscher und der sagt sowas. Ich dachte, wow, der hat die Bibel bestimmt gelesen. Weil ein Glücksforscher muss ja schauen, was jede Religion vielleicht sagt, welche Quellen was sagen. Und er stoßt wahrscheinlich auf die Bibel und hat verstanden, dass Investieren in Menschen verkleinert vielleicht ganz kurz unsere Tasche auf der Erde, aber vergrößert unser Konto in den Himmel. Und da habe ich so viel Bock drauf, ein Multimillionär zu sein. Ich sage dir, das macht Spaß. In Menschen zu investieren, in Gottes Reich zu investieren, das macht glücklich. Und nicht nur er. Ein italienischer Wissenschaftler und Volkswirtschaftler hat gesagt, großzügige Menschen sind glücklicher. Es erhöht das Glück, den Menschen zum sozialen Wohlergehen anderer beizutragen. Und ich sage dir, mit sowas habe ich schon von Kindheit gute Erlebnisse gemacht. Das war der Dienst von meinem Vater, sich um Armen kümmern, obwohl er selber nichts zum Essen hatte. Aber er hat's gemacht. Wisst ihr noch vor 3-4 Jahren, als die Flüchtlinge neu hier in Ulm und Neu-Ulm trafen und ihr habt Gelder gespendet, damit wir sie helfen können? Und ich nahm diese Gelder in der Hand und bin mit denen in den Märkten gegangen, wo sie einfach mit dem bloßen T-Shirt und Jeans kaputt in diese Kälte standen. War so auch Dezember, Januar, Februar damals. Zum Teil haben sie sogar vorher mit uns hier Silvester gefeiert. Wer kann sich daran erinnern? Weiß ich nicht. Ja. Und da sind wir mit denen in den Läden gegangen, haben wir für sie Handschuhe gekauft und Schalen. Das habt ihr möglich gemacht. Und ich sage dir, hey, das ist mega. Du siehst, wie die Augen von diese Leute, die diese Geschenke empfangen, strahlen. Und du denkst, wow, danke Herr, dass wir diese Menschen segnen können. Neulich durfte ich Geschirr und Besteck an eine andere Familie liefern, weil sie endlich mal von diesem Massenlager der Flüchtlinge in eine Eigenwohnung gegangen sind und ein paar Sachen. Ich sage dir, wie die Tränen laufen, meine Tränen laufen auch was. Ich versuche sie immer zu drücken, aber ich bin auch ein Mensch und habe Gefühle irgendwo. Also du siehst diese Freude, diese Dankbarkeit in ihren Gesichtern und du denkst, wow, danke Herr, dass deine Gnade auch in dieser Weise fließen kann. Das tut einfach gut. Menschen Gutes zu tun. Menschen, die helfen, Menschen geht es denen, die sind glücklicher. Versuch mal, an anderen Gutes zu tun. Und ich sage dir, in der Gemeinde haben wir mehr als genügend Gelegenheiten. An Menschen, aneinander, aber auch an Gottes Haus während die Baustelle zu tun. Du darfst gerne kommen und mithelfen. Jeden Tag melde dich. Ein paar Leute, ein paar Mal fehlen noch Mittagessen. Die Liste dort könnt ihr euch gerne eintragen. Und diese dritte Glückshormon ist die Sicherheitshormon. Wir suchen alle nach Sicherheiten. Wir suchen alle nach dem, was mir einfach Stabilität gibt. Und diese Nachricht möchte ich dir auch nicht vorenthalten. Mit Gott sind wir nie allein. Ich liebe das immer wieder, wenn Pastoren mich anrufen oder Sekretärinnen von Pastoren rufen bei mir an und wollen mich irgendwo zum Predigt einladen. Und wenn das klappt, der Termin, dann sage ich natürlich auch zu. Und irgendwann mal 2-3 Wochen vorher melden sie sich nochmal bei mir, um zu schauen, dass alles klappt. Und dann fragen sie, kommst du allein oder kommt noch jemand mit? Ich sage, nein, ich bin immer zu viert. Und dann erstmal gibt es Ruhe am Telefon. Oh je, den einen haben wir schon Übernachtungsplatz gemacht und wie kriegen wir jetzt die 3 anderen? Und er sagt, ja schön, und wer kommt mit? Deine Frau und Kinder? Und wir sagen, nein, 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 ich bin immer zu viert. Ich bin mit Vater, Sohn und Heiliger Geist unterwegs. Immer mit Gott unterwegs. Mit Gott sind wir nie allein. Und jetzt, du musst schauen, Arnulf, wenn du einen Pastor oder einen Gläubiger auf dem Motorrad siehst, der ist immer zu viert auf dem Motorrad. Musst du aufpassen. Also da kannst du ordentlich Strafen verteilen. Christen auf Motorrad sind immer zu viert. Deswegen müssen wir erkennen, wir sind geliebt, anerkannt und wertgeschätzt von ihm her. Gott liebt uns total. Gott lässt uns nicht allein. Er ist unsere Sicherheit. Er ist unsere Zuversicht. Er ist das, was wir brauchen. Psalm 63, 9. An dir hängt meine Seele. Deine Rechte hält mich aufrecht. Gott, du bist unsere Sicherheitsgurt. Du bist der, der uns in der Hand hält. Und einer hat einmal gesagt, wir können nicht tiefer fallen, als Gottes Hand geöffnet ist. Stell dir vor, du läufst in dein Leben wie auf einem dünnen Seil, aber Gottes Hand ist wie ein Netz unter diesem Seil. Wenn du wackelst und runterfällst, hebt dich seine Hand, hält dich seine Hand. Er nimmt mich in den Armen, er hebt dich und mich auf. Er schaut, dass wir uns nicht verletzen. Ja, vielleicht kriegt man ein bisschen einen Knackser oder Schmerz hier im Trapez, im Genick oder wo auch immer. Und es tut ein bisschen weh, weil der Nerv geklemmt ist, aber er schaut, dass wir keinen Bruch erleiden. Er schaut, dass wir nicht zu Tode niedergeschlagen werden. Er schaut, dass wir aufrecht erhalten bleiben. Ganz simpel, weil er uns liebt. Er ist unsere Sicherheit. Und in diesem Sinne möchte ich auch gerne zu unserem Ministry Time kommen. Und ich habe wie immer 2-3 Fragen mitgebracht zum Nachdenken, die ich gerne mit euch kurz betrachten möchte. Zu jedem Hormon eine. Bin ich mit Gott und mit mir selbst versöhnt? Wie sehen meine Beziehungshormone aus? Zu Gott und zu mir selbst erstmal. Weil wenn ich mich nicht liebe, kann ich meinen Nächsten nicht lieben. Wenn ich Gott nicht liebe, wie soll ich meinen Nächsten lieben? Und wenn ich meinen Nächsten nicht liebe, wie kann ich Gott lieben? Horizontal und vertikal, wie sehen meine Beziehungshormone aus? Wie definieren wir unsere Beziehung zu ihm? Ganz, ganz wichtig, das ist die Grundlage, bevor wir unsere Beziehungen zueinander definieren. Wenn die Beziehung zu ihm stimmt, stimmt das auch unter uns. Oder? Würde ich mal davon ausgehen. Wie großzügig ist mein Geberherz? Dieses Glückshormon gilt. Wusstet ihr, dass bei Nebenliebe Geld ein zentrales Thema der Bibel ist? Die Bibel redet so viel über Geld wie kein anderes Thema. Extrem wichtiges Thema. Die Bibel sagt sogar, dass Geld Grund für aller Bösheit ist, der Ursprung für aller Bösheit ist. Wenn wir falsch mit Geld umgehen, das kann richtig zu einer Falle werden. Wo ist der Hormonenspiegel, was das angeht? Und meine dritte ist ein Statement oder eine Entscheidung, die du treffen kannst und ich treffen kann heute Morgen, wo wir sagen einfach, hier brauche ich Gott, Gottes tragende Hand. Vielleicht wackelt es irgendwo im Leben, du spürst, dass der Seil ziemlich wackelig geworden ist. Du hast Angst weiterzugehen, du hast mehr Angst zu fallen. Du hast Angst, vielleicht auf dem Seil wieder hochzusteigen, weil du hast schon 2-3 Mal die Erfahrung gemacht, dass es wackelig ist, gefährlich ist. Irgendwie höre ich gerade Gottes Stimme. Lass dich fallen, sagt er. Lass dich fallen. Er trägt dich. Lass dich fallen. Hab keine Angst. Lass dich fallen in seine Hand. Er trägt dich. Lass dich fallen. Wow. Halleluja. Er ist der, der Herzen heilt und er ist der, der unser Hormonenspiegel im Geist auch wieder stabilisieren kann. Drei biblische Schlüssel, gibt es viel mehr, aber die drei für heute Morgen als Glückshormone und ich nenne sie jetzt mal blöderweise Glücksbringer, geistliche Glücksbringer für unser geistliches Leben.